Mann, gestern war das Thema neue Gemeinderäume. Es könnte sein, dass Gott das fehlt. Ich glaube, er regt sich bestimmt oft auf. Zeigt uns, Herr, ob du das willst. Der rauft sich die Haare, bin ich sicher. Er hat uns gezeigt, dass er das will. Er hat die Bude voll gemacht. Mit Menschen. Wir haben einen Fürsprecher oben. Und ich glaube, dass Gott einen Fürsprecher braucht. Zum Beispiel aus diesem Grund. Zeig uns, Herr, ob du das willst. Gott versteht das nicht. Er braucht einen Übersetzer, eine Auslegung. Und dafür ist Jesus da, sein Sohn. Und sein Sohn war ja Mensch. Wurde den Menschen in allen Dingen gleich, bis auf Sünde. Das heißt, Gott versteht uns in und durch Jesus Christus. Und ich bin sicher, dass Jesus diese Rolle da oben häufig spielt. Jesus, erklär mir jetzt. Mein Sohn, erklär mir, was die da unten beten und meinen. Ich verstehe das nicht. Und er legt es aus. Sagt, sei geduldig. Guck mal, ich will dir das erklären, was die eigentlich meinen. Das wird alles gefiltert. Naja. Ich will es nicht überziehen. Am 4. Januar, das ist Samstag, um 10 Uhr haben wir hier ein Treffen für
Februar.
Habe ich Januar gesagt? Das wäre 2007. Gibt es wahrscheinlich auch kein Vierter. Für alle, die verliebt sind, verliebt und nicht unbedingt jetzt 20 Jahre verheiratet, die haben schon Erfahrungen gesammelt, denke ich, zum ganzen Thema. Aber für junge Leute und auch etwas ältere Menschen, die verliebt sind und die ganze Sache des Verliebt Seins von der Bibel her etwas näher kennenlernen möchten. Und ich denke, dass es wichtig ist. Ich sehe, dass wir uns in diesem Bereich das Leben unnötig schwer machen. Wir lassen uns das von der Welt vorgaukeln und vorschreiben, wie wir uns zu verhalten haben als Verliebte. Und kennen aber nicht zu diesem Thema das Wort Gottes. Und das Wort Gottes sagt schon einiges. Das Wort Gottes und die jüdische Kultur. Und nicht nur die jüdische Kultur, sondern auch viele andere Kulturen, die geprägt sind vom göttlichen Denken. Wenn man die islamische Kultur sieht, in islamischen Ländern sieht das mit Freundschaft zwischen einem Mann und einer Frau ein bisschen anders aus als bei uns. Gerade aus diesem Grund hassen sie die Coca-Cola-Gesellschaft, weil sie sehen, wie unsere Kinder miteinander umgehen und verachten uns aus diesem Grund. Auch ein Hindu tut es. Er findet das schrecklich, wie wir so aneinander herumbohren vor der Ehe. Fummeln. Und uns damit belasten. Unser Gewissen sagt uns, das ist nicht richtig. Aber unsere Gesellschaft, die Coca-Cola-Gesellschaft, meint, es gibt da überhaupt keinen Maßstab. Es geht alles. Männchen, Weibchen, Männchen, Männchen, Weibchen, Weibchen, 9 Jahre alt oder 60 Jahre alt. Egal, es geht alles. Mit dem Nachbar geht das, mit der Nachbarin, mit dem Arbeitskollege. Es gibt keine Regel. Und in dieser Welt leben wir und auch unsere Kinder. Und das ist unheimlich wichtig, wenn wir Salz sein wollen, ein würziges Leben haben wollen und ein Licht sein wollen. Müssen wir entsprechend Gottes Ordnung in diesen Dingen, gerade in diesen Dingen leben, wo die Welt so verkommen und kaputt ist. Und ich weiß, aus meiner Beziehung zu jungen Geschwistern der Gemeinde, dass es für sie eine große Last ist. Also betet ihr, die ihr nicht kommt, betet für die Zeit, die wir am 4. Februar zusammenbringen, das ist Samstag, ab 10 Uhr mit einem guten Frühstück. Und wir werden das vom Wort Gottes her ein Stück betrachten und wir haben eine Zeit haben für Fragen und Antworten. Okay? Also, herzlich eingeladen. Wir sind jetzt in 3. Buch Mose. Und 3. Buch Mose heißt Levitikus. Und ich habe jahrelang dafür gebetet, dass wir endlich zu diesem Buch kommen. Und ich sehe das als Gottes Führung. Ich wollte euch schon immer die Leviten lesen. Das ist einer der Bücher, die wir eigentlich als evangelische, evangelikale Christen oft an letzter Stelle stehen. Und es hat einen Grund. Gott ist ja zu uns gekommen in Jesus Christus und hat uns befreit von vielen kleinen Gesetzen im Alten Testament. Das heißt, dass es nicht so ist, dass durch die Befreiung, wenn wir lesen, wir entdecken, dass wir eigentlich diese Gesetze natürliche Weise, übernatürliche Weise, ja, halten. Weil diese Dinge sind in unser Herz geschrieben. Wir wissen, was gut und recht ist. Wir wissen, dass Jesus uns befreit hat in manchen Bereichen, was Essen betrifft zum Beispiel. Ne? Wir dürfen ein Schweinchen essen. Da ist er uns nicht böse. Im Alten Testament war es dem Volk nicht genehmigt, aus bestimmten Gründen, logischen Gründen. Und wir werden uns nur oberflächlich mit dem Ganzen beschäftigen. Wir werden versuchen, einige Kapitel zu machen an einen Sonntag. Und wer letzte Woche hier war, weiß, dass mir sowas sehr gut gelingt. Entschuldigt bitte, betet für mich. Das fällt mir unheimlich schwer. Aber dennoch wollen wir jetzt nicht in dem Sinn wie bisher Kapitel für Kapitel das Ganze lesen, sondern wir wollen das mehr überfliegen, ohne hoffentlich wichtige, wesentliche Dinge herauszulassen. So mehr ein Überblick über ein Kapitel als jetzt intensiv lesen und studieren. Obwohl, unter den Juden war es, ich weiß es nicht, wie es heute ist, ich gehe davon aus, dass es unter den orthodoxen Juden heute noch so ist, wisst ihr, dass die Kinder lernen zuerst Levitikus, 3. Buch Mose. Das ist das Erste, was sie lernen. Es zeigt uns, wie wir wandeln sollen mit Gott. Und das ist für ein Kind unheimlich wichtig, auch für einen Erwachsenen. Aber ein Kind, der seine ersten Schritte tut, lernt es im Judentum, das ist doch schön, oder? So zu tun, dass er in der Gemeinschaft mit Gott bleiben kann. Und wir wissen, wie sehr schwer das uns am Herzen liegt, wenn wir wissen, wir haben unser bester Freund betrübt. Er kann mit uns in diese Sache gar nicht gehen. Die Juden möchten unbedingt, dass ihre Kinder mit Gott gehen, bis in jede Kleinigkeit. Eine zentrale Aussage hier in Levitikus finden wir in Kapitel 19. Ich wollte jetzt nicht 19 Kapiteln fliegen, wir kehren zurück schon zu Kapitel 1, aber es gibt ja überall Schlüsselverse, wobei Schlüsselverse, Menschen meinen, die sind Schlüsselverse, die sind auch in viele Bibeln schön fett geschrieben, was ja gut ist. Aber wir sollten nie die Worte, die Verse, die genau daneben stehen oder woanders stehen, als nicht wichtig achten. Denn Jesus Christus ist das Wort und wenn er spricht, dann wird sein Wort lebendig. Ob es in Genesis, Offenbarung oder Johannes steht. Und sein Wort hat eine unbegreifliche, unvorstellbare Tiefe und Weite und Höhe. Es ist unbegreiflich. Wir fassen es nicht mit unserem normalen Verstand, sagt Paulus uns in Korinther. Der normale Mensch kapiert das Wort Gottes nicht. Wir müssen den Heiligen Geist haben. Das ist die Höhe. Tiefes, wie tief es geht in unsere Seele hinein. Dinge aufdeckt und reinigt, oder das Wort Gottes. Weite ist die Weitherzigkeit Gottes, das alle Probleme und Fragen unseres Lebens einschließt. Das ist das ganze Rad Gottes. Alles, was wir wissen müssen, um selig zu werden, um geheiligt zu werden, ist im Wort Gottes. Das glauben nicht einmal viele Christen. Die sagen immer, Jesus, und das haben wir gehabt am Mittwoch, Jesus und. Jesus und Sabbat, Jesus und Fisch am Freitag, Jesus und ein Priester bekennen, Jesus und Werke, Jesus und dies und das. Und jeder hat sein und. Gott sagt, mein Wort genügt. Wenn ihr nur begreifen würdet, die Höhe und die Tiefe und was so wichtig ist, gerade wenn es ums Gesetz geht, die Weite meines Wortes. Und es steht, ihr sollt heilig sein, 19,2. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Wenn ich mit Gott wandeln will, und das ist doch die Frage hier in Exodus, oder? Gewesen, jetzt muss ich immer sagen, muss ich dran denken. Wir waren so lange in Exodus. Wie lange sind wir in Exodus gewesen? Ja? Weiß nicht. Keine Ahnung. Wahnsinn, oder? Wer hätte das gedacht? Und wir haben noch gar nichts gelernt. Ja, gut. Ich will es nicht überziehen. Wir haben wenig gelernt. Ein wenig von dem vielen, was da eigentlich an Tiefe ist, an Höhe und Weite in Exodus. Wir haben es nur berührt. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Gott ist heilig und will mit uns wandeln. Das ist, wie gesagt, das, was Exodus, worüber Exodus spricht. Der Christ, der neutestamentlichen Christ, auf dem Weg mit Gott. Unterwegs mit Gott, unterwegs als Gemeinde, unterwegs als Person, jeden Tag Neues dazu. Ich arbeite mit einer feinen Schwester im Büro hier in der Gemeinde, Tag für Tag, ist echt ein Segen. Die Annette taucht morgens auf um 7:45 und wir sitzen da im Büro 3 Stunden zusammen, schreiben Briefe, kümmern uns um viele Anliegen der Gemeinde, nach innen und nach außen hin. Aber sie kommt morgens an normalerweise und sie strahlt. Sie hat wieder mal etwas Neues erkannt aus das alte Wort Gottes, was sie schon 30 Jahre kennt. Sie hat einen guten Guru zu Hause. Ihr Ehemann, hey, ist wirklich wahr so. Hey, wenn du irgendwo, wenn du das, klar ist es Mann und Frau. Ich lerne von meiner Frau. Ich habe eine Gurin. Ich lerne so viel von meiner Frau. Auch von meinen Kindern lerne ich so viel. Zum Beispiel von meinen Kindern alles, was ich nicht tun sollte. Von meiner Frau alles, was ich tun sollte. Wir lernen, wie wir mit Gott wandeln sollen in Levitikus, wie es geht. Wie soll ein Mensch, der unrein ist, mit einem Gott, der heilig ist, wandeln? Wie sollen zwei, die nicht eins sind, miteinander wandeln? Das geht doch gar nicht. Völlig unmöglich. Deswegen lassen sich so viele scheiden. Sie sind 3, 4 Jahre miteinander, wenn es hochkommt. Das ist schon fürs Leben, ne? Lebenslänglich Knast für Mord 3 Jahre. Auf Bewährung. Auch eine Ehe, 3, 4 Jahre. David, so lange habt ihr es auseinander, miteinander ausgehalten. Man geht miteinander für 2 oder 3 Jahre, dann will man alles hinschmeißen. Versteht ihr? Weil man merkt, wir können miteinander nicht gehen. Die Nähe ist weg, das Miteinander ist hinüber. Da trennt uns was. Gott ist heilig. Und wir müssen ständig geheiligt werden, ständig in der Heiligung leben, wenn wir mit Gott gehen wollen. Die Bibel spricht zuerst und vor allen Dingen und am meisten von Heiligung. Das Wort heilig wird mehr erwähnt in der Bibel als sonst irgendein anderes Wort. Ich will das jetzt nicht mit Liebe vergleichen und da ein Dogma draus machen. Nein. Das Wort Gottes selbst sagt uns, dass Liebe ist das Wichtigste. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich wie ein Gong. Wie eine klingende Schelle. Großen Mund und nichts dahinter. Viel Krach, ne? Aber im Alltag funktioniert nichts. Moralisch fertig, aber gut predigen. Andere erzählen. Zeugnis ablegen. Gott ist heilig und wenn wir mit Gott wandeln wollen, dann müssen wir auch heilig sein, wie er heilig ist. Und wenn das Volk nun das versagt hat, wieder einmal an Sinai, auf grausame Weise, inklusive Mose, der Führer, alle haben versagt, sie haben die Gebote zerbrochen. Und Gott musste es ihnen neu geben. Das zweite Mal, die zweite Ausgabe, die genau gleich war. Keine Abstriche für Mose Wut, keine Ergänzung für das goldene Kalb, die waren genauso. Und die müssen zurückkehren und wieder loslegen. Da gab es keinen Sprung, da war es gar keinen Weg drumherum. Gott will. Und aus diesem Grund hat er uns geschaffen. Gott will, dass wir mit ihm gehen. Und das ist im Text so klar. Gott will es auch freiwillig. Gott zwingt kein Mensch. Bitte, Gott zwingt dich nirgends hin. Gott will, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben. Sein erstes und einziges Wunsch. Nur das. Lieb mich. Hab mich lieb. Ich bin die Liebe. Ich liebe dich. Hab mein Leben für dich gegeben. Hab mich doch lieb. Komm, geh mit mir. Das ist, was Jesus sagt. Er hat nicht gesagt, geht mir voraus, ich folge mit der Peitsche. Er sagt, folget mir nach. Und er hatte solch eine Ausstrahlung. Da sind sie alle wie kleine Enten hinterhergedackelt. Und er fragt seine Jünger, wollt ihr mich dann auch verlassen? Nee, Herr, nee, bitte, sprich das nicht aus. David versündigt sich und sagt, Herr, nehmt deine Hand, nehmt deinen Geist, nicht von mir. Die Gemeinschaft ist so süß. Das ist, ich wünsche mir nichts anderes, als mit dir zu gehen. Und wenn manche uns verlassen und das passiert, die Gemeinschaft und ihre Beziehung zu Gott, das kränkt uns. Gibt junge Männer in der Gemeinde, die beten für einen Bruder, der anscheinend sich entschieden hat, die Sache erstmal stehen zu lassen mit Jesus. Es kränkt, es tut weh, es erzeugt Sorge. Wie kann es sein, dass jemand seine erste Liebe verlässt? Ich habe 32 Jahre das Wort Gottes gehört, zu Hause und darüber hinaus und Gemeinden, wisst ihr, und ich habe es nicht kapiert, ich habe es nicht verstanden. Für mich waren das nur blöde, primitive Gesetze. Ein Christ muss dies tun, muss das sagen. Quatsch, gibt's gar nicht. Verdrehung von Menschen. Ist es nicht wahr? Gott will, dass du freiwillig mit ihm gehst. Und deswegen haben wir das, die ganzen Gaben, das ganze Machen und Tun, Kapiteln 36, 37, das ganze Machen und Tun, das war doch alles freiwillig. Und so fängt auch dieses Kapitel an. Und wieder zurück, die Juden lernen, wo sie klein sind, zuerst Levitikum. Das Neue Testament bezieht sich auf Levitikus oder Levitikum. Kuss hört sich besser an. 40 Mal. Also es muss schon wichtig sein, die Sache mit Levitikus. Wir fangen an, wie wir es eigentlich wir machen in Vers 1 von Kapitel 1 von Levitikus. Und der Herr rief Mose und redete mit ihm aus der Stiftshütte und sprach. Ich denke, Gott spricht immer vom Berg. Mit Donner. Und mit Blitz, so dass die Erde bebt und Mose sich verstecken will, wenn er diesen Gott sehen will, von hinten, nachdem er vorbeigegangen ist. Verstecken in eine Kluft im Fels. Das ganze Volk dürfte nicht zum Berg, auch Tiere nicht, die starben. Ein großer, mächtiger, gewaltiger Gott, der sich im Feuer und im Donnern und Erdbeben offenbarte. Und Gott hat aus dem Berg, aus dem Busch gesprochen, aus dem Feuer heraus. Mose hat aber gefleht, hatten wir doch. Ja, bleib in unserer Mitte, ein Engel genügt nicht. Es musst du sein, Jesus. Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Bleib in unserer Mitte. Schick uns doch nicht irgendein Vertreter. Ich bin böse. Schick uns nicht den Papst. Oder irgendein Priester. Irgendein anderen Stellvertreter. Einer, der sich zu solchem macht. Nein, nur du allein. Du persönlich. Wo spricht er denn jetzt? Aus der Stiftshütte, ist das nicht schön? Spricht nicht mehr vom Berg. Er spricht mittendrin aus der Gemeinschaft mit dem Volk. Hier geht es um Gemeinschaft. Gott ist da, wo Mose ihn haben wollte, mittendrin unter dem Volk. Und das ist so schön, als Papa und Mama zu sehen, wie Gott mittendrin ist. Am Esstisch. Im Zimmer, im Keller, im Tobezimmer, beim Fernsehgucken. Die ganze Familie verhält sich so in dem Bewusstsein, dass Gott da ist. Gott ist mittendrin unter sein Volk. Wir wollen es ihm doch nicht schwer machen. Wir wollen ihn nicht wegtreiben. Wir wollen uns nicht so verhalten, als ob er nicht da wäre. Rumschreien, Anklagen, Lügen. Gott ist mittendrin und er möchte da bleiben. Und wie gesagt, vor einigen Minuten, da will er bleiben. Und damit er bleiben kann, gibt er diese Ordnungen. Also aus der Stiftshütte spricht er jetzt. Rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen. Wer unter euch dem Herrn ein Opfer darbringen will? Wer will? Wer durstig ist, der komme. Wir wurden getrimmt früher, Menschen zu jagen und ihnen ein schlechtes Gewissen zu machen und denen deutlich zu machen. Und wenn es mit einem Knüppel ist, dass sie verloren gehen, zu Hölle, wenn sie sich nicht bekehren. Dazu sind wir nicht berufen. Wir sind berufen, die frohe Botschaft zu sein in diese Stadt, eine frohe Botschaft der Liebe und Zuneigung Gottes. Und danach leben, Licht und Salz, und da werden sie alle kommen, wie in der Apostelgeschichte. Da werden sich Tausende, warum bekehren sich nicht Tausende? Es liegt nicht, dass Bonke nicht hier gewesen in Hannover. Es hängt nur damit zusammen, dass wir nicht Salz und Licht sind, in dem Sinne, wie es wir sein sollten, wenn es so wäre. Hätten wir eine Erweckung hier. Wir brauchen eine Erweckung. Zurück zur ersten Liebe, damit hier etwas geschieht in dieser Stadt. Das wurde uns gestern gesagt. Wozu brauchen wir eine neue Hütte? Um mehr Menschen zu erreichen. Um die Menschen zu erreichen. Das ist auch deswegen nicht nur die Größe, sondern der Ort. Die Menschen zu erreichen, die unsere Gemeinde erreichen kann für Jesus. Wir können die Menschen, die die Methodistengemeinde erreicht, nicht erreichen. Wir können auch die Menschen, die die Baptistengemeinde erreicht, nicht erreichen. Wir sind Teil des Leibes. Wir haben eine Aufgabe und wir müssen sie finden. Und Gott will, weil wir eine bestimmte Funktion haben, haben wir auch einen Platz. Und er hat das bereitet. Er hat uns Werke bereitet als Gemeinde, in dem wir wandeln sollen. Und das müssen wir finden. Andere Dinge sind alle wichtig, das muss passen. Klar, sie sind aber untergeordnet der Führung Gottes. Wir haben gelesen, letzte Woche, Ende des Kapitels, und als die Wolke sich bewegte, bewegte sich das ganze Volk, bis es zum Stehen kam, und da stand das ganze Volk. Und das Volk bewegte sich nicht, bevor die Wolke sich wieder bewegte. Das ist die klare Führung Gottes. Wer will kommen freiwillig? Hier steht in Vers 2, wer will, und dann in Vers 3, will er. Wenn er will, soll er kommen. Geschwister, geben, auch hier ist freiwillig. Und weil dein Bruder und deine Schwester ein Gehalt haben von 6.000 Euro und den Herrn 600 Euro geben, du bist aber eine Witwe und lebst vom Sozialamt und hast drei Kinder und weißt nicht, wie du zurechtkommst. Wenn du ihm 5 Cent gibst, dann freut er sich. Tust es freiwillig, das ist es. Es ist die Qualität und nicht die Quantität. Denn Gott ist kein Menschenschuldner. Gott ist doch nicht abhängig von uns. Gott gehört Himmel und Erde. Er ist reich. Und wenn wir das geben, was wir haben, aus dem freien Herzen wird er das Seine hinzutun. Und das wird zum 100-fach. Wir werden die richtige Gemeinde finden. Wir werden sie auch kaufen können. Und wir werden sie füllen können. Weil wir so dufte Typen sind. Will er ein Brandopfer darbringen von Rindern, so opfere er ein männliches Tier. das ohne Fehler ist, vor der Tür der Stiftshütte, damit es ihm wohlgefällig mache vor dem Herrn, und lege seine Hand auf den Kopf des Brandopfers, damit es ihm wohlgefällig mache und für ihn Sühne schaffe. Hier haben wir auch noch ein Wort. Also wir haben diese ganze Sache, es geht ja hier um Opfer. Es muss ja etwas geopfert. Der Mensch hat sich versündigt und da muss etwas als Sühne da sein zwischen der Gott, der heilig ist, und der, den Menschen, der mit ihm wandeln möchte. Der Mensch, der ihn freiwillig verlassen hat. Wir haben Gott freiwillig verlassen. Adam und Eva, sie müssten nicht diese blöde Äpfel essen. Cox Orange oder was das war. Gott hat gesagt, macht's nicht. Aber er hat seinen freien Weg. Mach, was soll ich denn machen, wenn ihr das macht? Ich muss dann wohl wegen die ganze Sache freie Wille meinen Sohn opfern am Kreuz. Den einzigen Sohn, das ich jemals hatte und jemals haben werde, den will ich hingeben, er soll sterben für euch. So wertvoll ist für ihn die Freiheit. Religion ist Zwang, haben wir letzte Woche gesehen. Es hat keinen Platz bei uns, Zwang, bitte nicht. Das ist vom Teufel und aus dem Fleisch. Das ist satanisch und es ist menschlich selbstgerecht. Tut nichts, sagt das Wort Gottes. Tut nichts aus Zwang. Nicht einmal, wenn wir unsere Hände erheben. Bitte nicht aus Zwang. Wenn dein Herz es sagt, tu es doch bitte. Ist doch egal, was andere denken. Hauptsache, du haust in den Ellbogen, nicht in den Augen. Das ist wichtig, dass du bedenkst, da ist einer neben mir. Manche beten an und die beten dann so an. Ne? Und ich denke, die armen Menschen, das ist Selbstdarstellung und Selbstsucht, das will Gott nicht. Wo waren wir? Ich lasse mich immer verführen von das Verhalten meiner Geschwister. Ich mache ja alles richtig, deswegen rege ich mich über andere auf, die nicht alles richtig machen. Freiwillig. Freiwillig heraus aus der Gemeinschaft, damals im Garten Eden, und jetzt freiwillig wieder herein. Gott will, dass du ihn willst. Ich habe einen Freund, einige von uns kennen ihn, hat mal ein großes, fettes Zeugnis vor der ganzen Gemeinde, ich habe ihn fast umgebracht, hat uns erzählt, wie Gott, der Herr, ihm gezeigt hat, dass er seine Frau, diese Frau heiratet, die er ja gar nicht mochte. Ich mochte sie nicht, ich habe nichts für sie entzahlt. Aber da ich ein höchst geistlicher Mensch bin, habe ich mich diese Frau geopfert. Ja, das war in unserer Gemeinde. Es war ein Ältester. Und die Superfrommen haben alle gestaunt. Welch ein geistlicher Bruder. Den müssen wir zum Priester machen. Über die ganze Gemeinde. Die arme Frau, boah, das war grausam, außer der Liebe, nichts mit Gott zu tun, null, dummes Zeug, Quatsch, Gott zwingt nicht, wenn du, Gott will, dass du eine Frau heiratest, oh, du wirst dich verlieben, du wirst dich nicht zurückhalten können, sie wird dich so anziehen. So was nicht, hoffentlich nicht aussehen, zumindest nicht vor der Ehe. Sie wird so, vergiss das nicht, so gut ist er, anziehen. Kinder. Auch um die Taille herum. So ist Gott, das widerspricht die Natur Gottes. Da sind dumme Sprüche von Menschen, die geistlich abgedriftet sind. Die sind heiliger als Gott selbst. eine Sache, die also freiwillig ist. Und hier beim Brandopfer, das erste Opfer, beim Brandopfer ist es so, das ist zuerst, ein Brandopfer ist zuerst eine freiwillige Hingabe an Gott. Es gab ja viele Opfer, nicht alles an Opfer ist gleich. Ich habe mir das aufgeschrieben. Zwei wesentliche Unterschiede bei dem Opfer. Sündopfer oder Sühnopfer, da wo ich Gott das bringe, was mich belastet, Sünde, Sühne. Ich bringe Gott meine Sünde und er versöhnt mich durch seinen Sohn mit sich selbst. Dann gibt es ein Dankopfer. Auf Englisch heißt es, das Wort auf Deutsch ist unerträglich, a sweet offering. Süß, ein süßes Opfer. Und wiederum, diese beiden Kategorien werden in drei geteilt. Ein sogenanntes, ich habe das aus Englisch übersetzt, es gibt ja auch diese Kategorien, die wir finden, sind nicht jetzt namentlich da so in Levitikus aufgebaut, sondern das hier haben Theologen getan. Und wenn Theologen inspiriert sind durch den Heiligen Geist, ist doch eigentlich schon Verlass drauf. Sünd- und Dankopfer und das wiederum Widmungsopfer, ein Weihopfer, wo man Gott etwas weiht, ein kommunaler, ist das richtig, Opfer? Kommunales oder kommunaler? Gemeinschaft, gemeinsam. Ein Gemeinschaftsopfer. Und wie wir gehört haben, ein Sühnopfer, ein Opfer der Versöhnung. Diese wiederum könnte man in 5, Brandopfer, Trankopfer, Speisopfer, Sündopfer, Schuldopfer. Diese alle nochmal werden unterteilt und sehen innerhalb des Volkes anders aus. Der Priester, das gesamte Volk, ein König, reiche Menschen, arme Menschen, die opfern alle anders. Wieder zurück zu den 5 Cent und die 600 Euro. Ein König hatte Knete, er hatte Verantwortung, er hatte eine Position, er hatte ein Amt. Er opferte etwas anders als ein armer Mensch. Das ging hin bis zu ein bisschen Getreide. Guckt mal, seht mir. Gott ist kein Sozialist. Gott ist kein Kommunist. Es gibt reiche und arme Menschen. Im Neuen Testament gab es, in der Gemeinde gab es Herren und Sklaven. Das Wunderbare dabei, dass in der Gemeinde waren die Sklaven die Herren und die Herren die Sklaven. Die Herren hatten oft mit Männern zu tun in der Gemeinde, die zu Hause ihre Sklaven waren. In der Gemeinde waren sie aber Älteste. Ich sage nicht, dass das die Norm war, auf keinen Fall. Aber sowas gab es. Es gibt Arme und Reiche. Gott hat Arme und Reiche gemacht. Arme und Reiche ist sowieso ein weiter Begriff, oder? Mann, ich kenne Leute, die Christen sind, gläubig sind, die reich sind und so arm. Swimmingpool, Bungalow, Cadillac, Yacht und sind gläubig, aber so arm, das hält's nicht aus. Ich bin mit Kindern gewesen in den Bergen in Indien, die im Schnee barfuß herumgelaufen sind, hatten nichts, müssten arbeiten, bevor sie überhaupt frühstücken konnten, durchlöcherte Klamotten. Eins, die hatten nicht einmal Papa oder Mama, kein Brot, kein Wasser, nichts. Aber sie waren so reich. Ich sollte mal Zeugnis geben, oben in den Bergen, vor vielen Jahren. Da denke ich, ja, bekehrt, Bibel studiert, komm aus Europa, begabter Typ, kann denen was erzählen jetzt, diesen kleinen, dummen Kindern aus den Bergen. Wir haben gebetet, bevor ich Zeugnis gab, da konnte ich kein Zeugnis mehr geben. Ja, gesagt, Peter, du armes Schwein. Du hast nichts und sie sind reich. Reichtum ist, das kann man einfach nicht so definieren, wie die Welt es definiert. Die reichsten Menschen, die ich eigentlich kennengelernt habe, waren ziemlich arm. Muss ich schon sagen, materiell gesehen. Da waren also Unterschiede, ob arm oder reich. Dann gab es auch die tägliche Opfer. Opfer, die jeden Tag gebracht wurden. Dann gab es Opfer zu Festen und. Wo hören wir auf? Also ich möchte das nicht als Schulkind jetzt nun als Jude lernen müssen, diese ganze Ordnung. Da drehst du durch. Und die dann noch halten, bitteschön. Boah. Das ist der Grund, warum wir in 3 Sonntage hier Levitikus schaffen wollen, und wir gehen ja sehr schnell voran hier. Das ist echt heftig, der Tempo hier. Zu diesem Wort Sühne, also wir haben freiwillig und wir haben dieses Opfer her, das erste Opfer, ein Opfer, Dedication, Hingabe. Das ist das, was hier dargestellt wird. Die Hingabe. Und mit der Hingabe ist es eigentlich sehr schwer, oder? Ein langes Prozess, oder? Unser Leben, Jesus weihen so viel Zweifel, so viel Vorbehalte, so viel geschlossene Türen. 25 Jahre mit Jesus und es gibt immer noch Türen in deinem Herzen, die dicht sind, die machen wir nicht auf. Wir können ihm nicht vertrauen. Wir wollen nicht loslassen. Kapitel 2, da steht Gesetz über Speisopfer. Speisopfer kann man auch als Weihopfer sehen. Hier sehen wir, lesen wir einfach mal ein paar Verse, Kapitel 2, 1, wenn jemand dem Herrn ein Speisopfer darbringen will, wir haben es immer mit meinem Familiennamen hier zu tun, so soll es vom feinsten Mehl sein. Wieder zurück zu letzte Woche. Feinste Mehl sein. Hier haben wir Getreide. Das haben die Armen gebracht. Die Armen sagen oft, ich habe nichts. Ist auch eine gute Ausrede, wenn man geizig ist. Hab keine Gaben. Nur zum Fernsehgucken habe ich Gaben. Bin ein einfacher Mensch. Wo soll ich denn dienen? Hör auf. Ich habe der Gemeinde und Gott nichts zu geben. Das kann Geiz sein und Hartherzigkeit. Du hast was. Und hier kommen die Armen mit Getreide an. Und sie haben einen Dienst. Wo sieht man den Dienst? Ja, sie bringen ja kein Getreide an, sondern feines Mehl. Was hängt denn dazwischen? Dahinter. Was sehen wir hinter diesem feines Mehl? Wir sehen Säen, bewässern, ernten, mahlen. Was die eigentlich hier sagen ist, in diesen Speisopfer, sagen sie, hier Herr, ich will dir dienen. Ich bringe dir vom Feinsten.
Ich bringe dir alles, was ich habe. Es ist nur ein bisschen, aber ich bringe dir alles. Ich mache ganze Sache. Segne meinen Dienst. Ich will dir dienen. Ich will dir dienen, so dass du verherrlicht wirst. Meine Werke so will ich so tun, Matthäus. Meine Werke will ich auf diese Weise oder auf solche Weise tun, dass mein Vater im Himmel gesehen wird und nicht Peter will. In mein Leben, in mein Dienst. Und unser Leben ist ein Dienst. Wenn wir das nicht begriffen haben als Christen, dann haben wir irgendwas nicht verstanden. Wir sind Wiedergeborene, die zu Diener. Jesus war Diener, unser Meister, aber er war alle Diener. Er wusch uns alle die Füße, er reinigte uns, er diente uns von Geburt an bis zum Tod am Kreuz, hat er nur an uns gedacht, niemals an sich selbst. Es war ein wahrer, selbstloser Diener. Hilf mir, segne mich, dass wenn ich diene, Herr, dass Menschen Gott sehen. Ist doch egal, was bei mir herauskommt. Ich will kein Promotion suchen. Ich will nicht irgendjemand werden. Herr, ich will ein Spiegel sein. Ich will dein Licht und deine Liebe widerspiegeln. Es sind die schmutzigen Spiegeln, die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Meine Kinder, Gabi hat denen beigebracht, wie sie Zähne putzen. Das geht 5 Minuten lang. Kreuz und quer und ab und aus, innen und außen. Und die hauen sich die Backen da rot von innen. Wangen sind das, glaube ich, hier oben. Und der Spiegel sieht entsprechend aus. Der Spiegel? Der Spiegel. Ich meine jetzt nicht der Spiegel. Den sollten wir nicht lesen. Das ist den Spiegel. Nee. Beides der. Was passiert, wenn ich vor einem sauberen Spiegel stehe morgens? Picobello, ich stelle mich hin. Ich sehe nur mich. Ich sehe den Spiegel überhaupt nicht. Wir sind Spiegel, aber nicht vergessen. Derjenige, der da sieht, der gesehen werden soll, ist Gott. Aber wer ist da Schmutz und Drecken? Und da haben die Kinder noch versucht, statt mit einem Lappen das mit der Hand wegzuwischen. Sieh dir, Claudias Kinder machen das genauso. Sie lacht sich hier kaputt. Machen wir alle. Und was? Dein Mann auch. Sie meint heute Morgen, ich sag zu Claudia heute Morgen, wo ist denn Ferkin? Er ist krank, sagt sie. Ob das stimmt, die hat ihn bestimmt halt totgeschlagen, oder? Wegen dem Spiegel. Aber wenn unser Leben dreckig ist, wenn dein Leben verdreckt ist, Sünde ist Dreck, dann lenkst du Aufmerksamkeit auf dein Leben. Und wenn du Aufmerksamkeit auf dein Leben lenkst, bist du krank. Da hast du Probleme mit Selbstwertgefühl. Gott hat mein Selbstwertgefühl so wiederhergestellt. Das hat sein Leben für mich gegeben. Da brauchst du gar nicht. Ich brauche gar nichts mehr wissen. Gott liebt mich so sehr, dass er sein Leben gibt. Da brauche ich doch. Da gibt es nichts auf dieser Welt, das sein Wertgefühl mir aufputschen kann als das. Aber der kranke Mensch, der Komplexe hat, Hemmung, der Aufmerksamkeit auf sich, weil er nicht satt geworden ist. Satt von Gott. Satt in Gott, der lenkt auf sich. Unsere Werke sollen so getan, ein reifer Christ, das geht gar nicht um mich oder in Anführungsstriche meine Gemeinde oder meine Gemeindebewegung oder irgendein blöden Stempel, Geschwister. Es geht um Jesus und nur um Jesus. Mir ist egal, ob du orthodoxer Grieche bist oder äthiopisch-orthodox oder any other kinds of dogs. Es ist Jesus und Jesus allein. Und wir sind Jesus-Freaks. Alle. Total abgefahren auf Jesus. Und wir wollen nur ihm Ehre machen. Hier haben wir, das ist hier mit der Speisopfer. Okay, gut, machen wir einen kleinen Sprung zu Vers 4. Willst du aber als Speisopfer etwas im offen gebackenes darbringen, so nimm Kuchen vom feinsten Mehl. Immer wieder das Feinste, nur die Sahne für Gottes Kinder. Ungesäuert mit Öl vermengt oder ungesäuerte Fladen mit Öl bestrichen. Also die brachten so Getreide, die brachten es gemahlt, die brachten es als Kuchen, die brachten es gebackenen Kuchen, als nicht gebackenen Kuchen. Okay, aber es sollte ungesäuert sein. Was säuert denn das ganze Teig, Geschwister? Sünde. Das gehört da nicht hinein. Davon kann Gott nicht essen. Dann interessanterweise, hier beim Speisopfer ist das so, dass alle, das ist Koinonia, alle essen. Wir haben keine Zeit, aber in Kapitel 7 kann man lesen, der Priester kriegt seinen Teil, der Opfernde kriegt seinen Teil, die Familie kriegt einen Teil. Und was, ich glaube, wir kommen noch dazu, die essen alle zusammen. Das ist eine Sache der Gemeinschaft. Und das kommt hier zum Ausdruck. Aber es muss ohne Sünde, denn Sünde zerstört die Gemeinschaft. Es belastet die Gemeinschaft, das muss weg. Deswegen kommen wir auch noch dazu, hoffentlich muss das bekannt werden. Nur eins darf da drin sein, und das ist hier in Kapitel, im selben Kapitel, Vers 13. Wir sind Salz und Licht, okay. Alle deine Speisopfer sollst du salzen. Das ist die Würze, die Sünde, den Zerfall, die Säure oder das Säuerungsprozess unterbindet. Gesalzen. Oh, ich mache Menschen mit würzigem Leben. Ich hasse Krankenhaus und dieses ungesalzene, weiß ich nicht, Kartoffelbrei mit Sauerkraut und wer weiß was alles und dann Sülze noch dazu und dann auch ungesalzen. Bitte dich, Herr, das ist Strafe, das ist kein Segen. Ärzte und Krankenschwestern, die wollen uns bestrafen. Die tun nur so, als ob sie uns helfen wollen. Also, seht ihr, Wie viel hier drin ist. Wir haben so viele wunderbare Krankenschwestern in unserer Mitte hier. Wir lieben sie alle. Die sind Gold wert. Gott segne euch. Das meine ich vom ganzen Herzen. Wie viel haben wir als Familie Krankenschwestern und Ärzte zu danken? Leben. Unser Leben. Auch als Familie. Haben wir Ärzte und Krankenschwestern zu danken. Klar, Gott hat sie gebraucht, sie sind aber Werkzeuge. Und wir schauen auf, nicht, dass irgendjemand hier was falsch versteht. Kapitel 3, wir haben noch 5 Minuten, Geschwister. Ist aber sein Opfer ein Dankopfer? Und beim Dankopfern geht es auch um die Gemeinschaft. Und will er ein Rind darbringen, es sei ein männliches oder ein weibliches, so soll er vor dem Herrn ein Tier opfern, das ohne Fehler ist. Das ist wieder mal eine Bedingung hier. Bei manchen Sachen war es möglich, ein weibliches. Bei anderen müsste es ein männliches sein. Da kannst du, liebe Schwester, deinen Mann daran erinnern, dass er immer ein Opfer sein soll. Er soll sich dir opfern. Ist biblisch. Epheser 5, 2. Der Mann opfere sich der Frau, wie Christus sich der Gemeinde opfert. Mal sehen, was wir noch finden zu Kapitel 2. So. Das ist 3, gut, machen wir 3. Beim Dankopfer, was passiert denn jetzt beim Opfern, Geschwister? Da steigt ein Wohlgeruch. Wir stellen das irgendwie vor, riecht Grillen schlecht? Oh, oder? Badeanzug, Bikini und Grillen. Da kommen die Nachbarn dazu. Wahrscheinlich wegen des Bikini und nicht wegen... Und wenn ich bei Haribrot hier, Bornumer Straße, rausfahre zum Metro, ich komme bei Harry nicht vorbei. Wahnsinn, oder? Warum ist es ein Wohlgeruch? Weil es freiwillig gebracht ist und weil es das Beste ist. Und Gott gebührt nur das Beste. Und dann steigt es auf. Bei Kain war es nicht. Bei Abel war es. Es war die Gesinnung. Das ist der Unterschied. Und wenn du Bilder siehst, natürlich ist es biblisch nicht beweisbar, aber interpretiert ist es interessant. Und ich meine eine gewisse Wahrheit drin. Du wirst sehen, dass Abels Rauch direkt nach oben ging und Kains ging zur Seite weg. Gott konnte es nicht annehmen. Es war irgendwas. Es war nicht das Beste. Es war auch nicht das Erste. Und das war das Problem. Es war nicht das Beste. Es soll freiwillig und immer das Beste sein, was wir haben zum Opfern. Und hier auch, wie gesagt, sehen wir den Verlangen, das Gott hat mit uns zu essen. Wir kommen nur bis Kapitel 3. Macht euch keine Sorgen, ich treibe es nicht weiter. Wir machen nächste Woche weiter. Das Essen ist unheimlich wichtig. Gott wird Mensch, was tut er zuerst in seinen Dienst? Wir denken ihm ans Wein, weil wir versoffene Nordeuropäer sind. Er hatte Gemeinschaft mit in der Hochzeit zu Kana und hat gesessen und hat gegessen mit alle anderen. Und die haben so lecker gegessen und das Essen war so doll gewürzt, dass sie ein Schlückchen Wein dazu brauchten. Der hat gegessen. Das Erste. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Er isst täglich mit seinen Jüngern. Er isst mit Juden und mit Heiden und mit Sündern. Und seine Jünger verstehen das nicht, dass er so eine persönliche, intime Gemeinschaft pflegt. Wir werden auch sehen, warum das so ist. Dass im Judentum ist es etwas sehr Persönliches. Man isst ja da nicht mit Messer und Gabel, da ist mit der Hand in asiatischen Ländern. Messer und Gabel haben wir Europäer. Und ich sage euch, wenn du zurückkommst aus Indien, nach vielen Jahren Dienst in Indien und dir so ein Stück Stahl im Mund schiebst, denkst du, du bist verrückt, das ist ja gefährlich. Ne? Und das schmeckt nach Metall. Wirklich. Und Jesus, der reine Gott, der heilige Gott, steckte seine Hand in derselben Schüssel wie Menschen, die unrein, Heiden und Sünder, und das konnten die nicht kapieren. Das entspricht, wieso? Wie kann der heilige Gott Gemeinschaft haben mit diesen schmutzigen Sündern? Was tut er für 15, 20, 25.000 Menschen, die Speisung von 3 und 5.000? Essen sollten sich hinsetzen auf den Rasen und essen. Was macht er nach seiner Auferstehung? Er macht einen Brunch, einen Männerbrunch. Weil nur die Männer ihn brauchten. Die Frauen waren gut drauf, sie waren am Kreuz, sie waren die Männer brauchten ihn aber. Und dann macht er einen Brunch. Die sind am Arbeiten, auf dem Ego-Trip, Geschäft wieder aufbauen, Jesus vergessen. Und er muss hinterher. Hey, habt ihr was gefangen? Nix. Nee, ohne Gott konnte ja auch nichts tun. Das habt ihr immer noch nicht kapiert. So bescheuert seid ihr. 3 Jahre mit euch und nicht einmal eine Grundlage habt ihr. Kommt, ihr habt was zum Essen gemacht. Frisch gebratenes Brot und Fisch. Oder gebacken. Alles bereit. Was sagt er nach seiner Auferstehung? Was sagt er heute dir und mir? Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe. Lass mich doch rein. Ich will dich anklagen. Hey, ich will dich fertig machen. Ich kriege von 6 Jahren immer noch den 10. Ich will mit dir abrechnen. Ich will mit dir reden über deine unreinen Gedanken. Braucht er gar nicht, das hat er schon längst, das wissen wir doch ganz genau, oder? Sein Heiliger Geist tut das. Was will er? Ich will mit dir essen. Wir haben eine völlige, falsche, verdrehte Vorstellung von Gott und diesen Weg mit Gott, das ist so süß und so schön. Es gibt nichts Schöneres als Essen. Na doch, aber darüber redet man nicht in der Gemeinde. Sind ja alle fromm. Aber ohne Essen geht das auch nicht. Wenn Moslems zusammen essen, die essen mit der Hand aus einem Topf. Wenn Juden essen, essen sie mit der Hand aus einem Topf. In Hinduismus, eine gute Hindu-Familie isst am Tisch aus einem Topf und die essen alle mit derselben Hand. Nicht die linke, bitte. Die schlagen euch tot. Die rechte Hand. Die linke gehört am anderen Ende des Darmes. Darms, oder? Wir dürfen nicht vergessen beim Knutschen, ne? Alles Darm. Gerade diejenigen, die unheimlich stark verführt werden. Wisst ihr, wie es bei einer Hochzeit ist? Ich bin abends, ich weiß es nicht, ich glaube mit Markus und Achim und war 79 unterwegs abends auf der Straße, war Monsunzeit und naja, es regnete wie verrückt und wir suchten ein Zelt und da gab es eine Hochzeit. Natürlich, bei Hochzeit ist immer Zelt, die bauen Zelte auf, da die Hochzeiten so groß sind. Es sind tausende von Leuten, die da zu Hochzeit kommen, nicht 200. Die Gemeinden rauchen, die halten, also die Gemeinden, Tempeln, die Häuser, die Kirchen, die Säle, halten die Menge nicht und die bauen immer Zelten in Indien. Komm mal so ein Zelt vorbei, schön beleuchtet, kommt rein. Die haben gesehen, wir sind Ausländer, durch, nass. Kommt rein zur Hochzeit. Und die erzählten uns, beschenkten uns mit Essen. Ne? Da warst du kaum ein Zelt drin, da kamen 50 Leute auf dich zu und wollten dich ne, mit Bananenschalen. Und da drauf wird immer was draufgehauen. Gewürzt, nicht gewürzt, süß und scharf. Und das haben uns hingesetzt auf der Erde und haben mal geguckt und habe ich das erste Mal hin. Und da saßen sich das Pärchen oben. Ist alles, das ist wie ein Thron, worauf sie sitzen, die beiden, ne? Zusammen. Und sie haben gerade da gesessen und der Mann, der stopfte mit seiner Hand seine Frau ein Stück süßen Kuchen im Mund, symbolisch, und sie in seinen Mund mit ihrer Hand. Das ist christlich. Das ist Gott. Er will mit uns speisen. Er gibt alles auf. Er verlässt alles auf seine Herrlichkeit, nur um hierher zu kommen, mit uns zu essen. Was heißt nur, stimmt auch nicht. Er musste uns auf diese Mahlzeit vorbereiten. Wir müssen gereinigt werden, oder? Und das sehen wir dann nächste Woche, die Reinigung der Priester. Aber Opfer ist doch eine schöne Sache, oder? Und es lebt von neutestamentlichen, geistlichen Wahrheiten. Und wir haben, denkt dran, Geschwister, wir haben jeden Sonntag, Anfang des Monats, ja, abends an, haben wir ein Abendmahl. Da sitzen wir und essen zusammen, miteinander, brechen einander das Brot und denken an demjenigen, der uns so geliebt hat, dass er bereit war, sein Leib zu brechen. und sein Blut zu vergießen, um mit uns in die Gemeinschaft mit Gott wieder hineinzubringen. Der Vorhang wurde zerrissen und wir können hinein im Allerheiligsten. Vater, wir danken dir, dass du uns so nach Gemeinschaft sehnst. Und wir bitten dich, dass du uns vergibst, dass wir so oberflächlich und gleichgültig, wir gehen immer an dir vorbei. Wir rufen dich nur an in der Not. Sonst ist kein Dankopfer da. Wir geben dir das, was übrig ist von unserer Zeit, von unserem Können. Wir machen ein Geschäft mit unserem Können und geben wir dir den Rest. Herr, wir sind so berechnend. Wir sitzen auf unser Portemonnaie. Wir sitzen auf unsere Zeit. Wir sitzen auf unseren Gaben, Herr. Vergib uns. Und hilf du uns als Gemeinde, dass wir tiefer in die Koinonia hineinfinden mit dir, Herr. Segne jeder, der gekommen ist. Jesus, segne uns diese Woche. Bereite du uns ja, für die Woche vor, dass wir mit dir wandeln.